Outside is Free, der Podcast über kleine und große Abenteuer.
Ja, herzlich willkommen zu Outside is Free, unserer neuesten Folge. Ich bin Daniel Lenz, Journalist und Outdoor-Fan, zugeschaltet, nicht weit von mir entfernt aus Köln heute.
Genau, heute mal in Köln in der Wohnung sitzend und nicht auf irgendwelchen Inseln unterwegs. Gerald Ziolek, ehemaliger Radprofi, großer Fan der Outdoor-Aktivitäten. Ja, und heute in der Wohnung zu Hause.
Genau, Outside ist jetzt tatsächlich free. Die große Freiheit, die Zeit der Lockerungen, der Corona-Lockerungen, das macht sich überall bemerkbar, hier im Rheinland auf jeden Fall, aber auch bei den Reisen. Die Leute fangen an, wieder ihre Reisen zu planen. Gerald, was hast du denn geplant eigentlich?
Och, ich habe mich heute mal für die Einreisebestimmungen in Norwegen interessiert. Ich irgendwie im Sommer doch mal wieder Richtung Skandinavien wollte. Bisschen Hiking, Outdoor, Camping, einfach mal wieder rauskommen. Da sieht es, glaube ich, gar nicht schlecht aus, dass da im Sommer wieder ein bisschen was möglich ist. Und dann würde ich den Sommer gerne nutzen.
Ich wäre ja am liebsten dem Tipp von Hans Kammerlander gefolgt und wäre nach Nepal geflogen dieses Jahr. Er hat uns ja noch so ein paar Tipps gegeben im Rahmen des Interviews. Aber das ist vielleicht doch noch ein bisschen so heikel dieses Jahr. Bei mir wird es dann auf die Dolomiten hinauslaufen. Vielleicht danach noch Korsika, ein bisschen Radfahren. Mal gespannt.
Hans Kammerlander hat aber auch ein schönes 24-Stunden-Wandern im Programm. Vielleicht könntest du dir das mal oder dich dem mal annehmen, Daniel.
Da fehlt mir noch die Fitness. Also auf dem Rad würde ich es mit ihm, glaube ich, aufnehmen können. Aber alles, was auf Wandern hinausläuft, allein schon wegen meiner Höhenangst, no way. So. Aber du buchst bei ihm sicherlich nochmal einen Kurs, oder?
Ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen. Wenn ich nochmal in der Gegend bin, gerade in Südtirol, eine meiner Lieblingsgegenden in Europa, dann werde ich mich mit Sicherheit da mal einbuchen bei ihm.
Sehr schön. Ja, wir bleiben heute beim Thema Berge. Bei uns zu Gast ist heute die Gela Allmann. Gela ist, ich stelle sie kurz mal vor, Diplom-Sportwissenschaftlerin, arbeitet als Model für Sportartikelhersteller, als Moderatorin für Fernsehsender und sie gehört zu Deutschlands besten Berg- und Skitourenläuferinnen. Bis zu einem Unfall im April 2014, bis zu einem Absturz von einem Berg, bei dem sie fast das Leben verlor. Ein Absturz, der ihr Leben für immer veränderte, auf jeden Fall. Das Besondere an ihrer Geschichte ist zwar auch dieser Unfall natürlich, aber insbesondere auch die Zeit danach. Ihr Kampf, um eben wieder auf die Beine zu kommen, um das Leben wieder hineinzufinden. Und das ist ein Kampf, von dem wir alle eigentlich etwas lernen können. Das ist das Besondere heute an unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Gela.
Hallo, freut mich, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Servus aus Fischbachau im wunderschönen Oberbayern.
Sehr schön. Genau. Gela, das weißt du nicht, aber das sagen wir. Wir fangen unsere Interviews an immer mit so kleinen Shortcuts. Das sind kurze Fragen. Wir würden dich bitten, die auch möglichst kurz zu beantworten, als kleines Warm-up. Und dann fangen wir mit dem eigentlichen Interview an. Und das gebe ich mal an Gerald.
Gela, du wohnst beneidenswerterweise direkt in den Bergen. Was ist denn dein schönster Gipfel?
Also ich hier zu Hause mag total gerne die Rotwand und den Wendelstein. Das sind so meine Hausberge. Und da bin ich direkt von der Haustür weg, starte ich mit dem Radl und dann die letzten Meter gehe ich zu Fuß. Das ist für mich immer, immer schön.
Ja, wir in Köln haben den Herkulesberg, der ist aus Trümmerteilen aus dem Zweiten Weltkrieg aufgeschüttet und circa 40 Meter hoch. Also das ist so unser Hausberg. Von daher, wie gesagt, beneidenswert, wo du da wohnst.
Ja, der ist wirklich fein.
Dein schönster Tag am Berg?
Jeder Tag am Berg ist tatsächlich für mich eigentlich schön. Da kann ich dir jetzt keinen einzelnen rauspicken. Ich glaube, ich habe immer schöne Momente und Erlebnisse und freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie raus und rauf kommen.
Dein größter sportlicher Erfolg?
Vor meinem Unfall hätte ich gesagt, am Zugspitzlauf war ich mal Zweite bei diesem Zugspitz-Extremberglauf von ganz unten bis ganz oben auf die Zugspitze. Aber ich glaube, heute würde ich sagen, überhaupt wieder nach meinem Unfall am Berg oben zu stehen und da einfach wieder Skifahren zu können im alpineren Gelände, das ist sensationell.
Wir hatten vor einigen Wochen Christoph Förster im Gespräch. Er ist Experte für Mikroabenteuer, also für kleine Abenteuer, die man einfach, weiß nicht, nach einem Arbeitstag auch erlebt oder zwischen Tür und Angel sozusagen. Was war denn dein letztes Mikroabenteuer?
Ich habe fast nur Mikroabenteuer im Moment. Ich habe zwei kleine Kids zu Hause. Die Kleine ist jetzt 8 Monate. Das heißt, eigentlich für mich ist immer so dieses 2 Stunden Zeitfenster nutzen, mal schnell raus und drauf. Das ist für mich eigentlich mein absolutes Highlight immer in so einem Mami-Alltag.
Auch schon dein größtes Abenteuer bisher.
Wow, ich war mal bei der PDG dabei, dem größten Skitourenrennen der Welt. Musste damals, wie alle anderen, abbrechen, weil eine Lawine abgegangen ist. Also das Rennen wurde abgebrochen. Aber es war spektakulär, da mal dabei zu sein, da diese Sprengungen noch vom Schweizer Militär organisiert, bevor das losging. Und diese Stimmung da, das war einfach total genial. Also es ist einfach so ein riesiges, cooles Rennen ist da. Das war ein Highlight unter vielen.
Der Podcast wird unterstützt von Bergzeit und Outdoor Active. Bergzeit ist ein Online-Shop, der euch hochwertige Bekleidung und Ausrüstung für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten liefert, sei es Sportklettern, Outdoor-Trekking, Freeriden oder Skitouren. Darunter ist aber auch Bekleidung und Zubehör für Fahrradfahrer. Bergzeit hat neben dem Online-Shop auch 2 Filialen in Holzkirchen und Gmund. Außerdem bietet Bergzeit erlebnisgeführte Touren und Kurse für zahlreiche Bergsportarten. Außerdem wird euch der Podcast präsentiert von Outdoor Active. Outdoor Active ist die weltweit führende Plattform für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Skifahren. Du hast gerade schon angefangen, so ein bisschen auf deinen Sport zu fokussieren, der für viele Hörer, Hörerinnen sicherlich nicht so bekannt ist. Vielleicht kannst du mal erzählen, so ein bisschen, wie du zum Berglaufen und zum Skibergsteigen gekommen bist. In welchem Alter fing das an bei dir?
Also tatsächlich ziemlich spät. Ich glaube 2010, 2011, mit so 25 oder so, habe ich da erst quasi angefangen, wo andere vielleicht schon wieder aufhören. Aber da habe ich gerade Sport studiert, war in München und habe angefangen, verstärkt in die Berge zu gehen. Das habe ich schon immer gemacht, aber habe dann angefangen, einfach schneller auf den Berg rauf zu laufen und nicht mehr nur zu gehen und habe gemerkt, dass ich gut bin, habe angefangen, Bergläufe mitzumachen. Und wie das immer ist, wenn man wo gut ist, dann macht Spaß, dann habe ich das immer öfter gemacht. Plötzlich bin ich gefühlt oder fast wirklich jeden Abend oder wenn ich Zeit hatte, in die Berge gefahren. Das war von München aus so 50 Minuten und hab da einfach für mich meine Leidenschaft entdeckt. Und so habe ich dann was für den Winter gesucht und mir gedacht, ich will den Sport im Winter auch machen und bin zum Skitouren-Rennsport direkt gekommen. Da war damals eigentlich haben das noch wahnsinnig wenige weibliche Mädels gemacht einfach. Ja, gab's gar nicht so viele. Das ging dann Jahr für Jahr, wurde das eigentlich dann prominenter und war da auch wahnsinnig gut und vorn dabei. Und es hat mir einfach total Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, dass mein Körper dafür ein Talent hat, wenn er lange durchhalten muss und es lang und steil und hart bergauf geht, über Stunden, Bergmarathon-Distanzen. Und das war voll mein Ding.
Hast du vorher Ausdauersport schon gemacht?
Ja, also ich bin einfach schon immer wirklich ein sportlicher Mensch. Ich habe schon einen Sportleistungskurs in der Schule gemacht und dann eben Sport studiert, weil einfach Sport, Sport, Sport. Aber es war jetzt nicht unbedingt dieser Ausdauersport. Ich bin schon immer viel gelaufen, habe da auch schon meine Facharbeit eben in der Schule drüber gemacht, aber kein Wettkampfsport. Na gut, Schwimmen habe ich so ein bisschen wettkampfmäßig gemacht, aber ist jetzt nicht so lang Distanz.
Als du damit angefangen hast, also mit dem Berglaufen zumindest, was stand da im Vordergrund? War das eher so wirklich dieses Kompetitive, das Sportliche oder eher so die Naturerfahrung, die damit sicherlich auch verbunden ist?
Beides. Ich habe es total genossen, am Berg zu sein, schon immer irgendwie so von dieser schnell kommunikativen Welt mal zu fliehen, was ja jetzt jeder totale Hype geworden ist. Das war für mich immer schon was wahnsinnig Schönes, was mir wahnsinnig viel gegeben hat. Und diese Schnelle, dieses an meine eigenen Grenzen gehen, mich zu spüren, das war aber, würde ich sagen, genauso im Fokus. Also es war schon was ich gesucht habe in der Zeit.
Ja, vielleicht kannst du mal so einen Wettkampf beschreiben, zum Beispiel diesen Zugspitzlauf. Wie funktioniert das im Vergleich zu einem normalen Marathon? Also ist das vergleichbar? Stehen alle an der Startlinie, laufen, oder gibt es da verschiedene Gruppen, die nacheinander loslaufen? Wie funktioniert das?
Also da gibt es ganz verschiedene Formate, aber jetzt so, zum Beispiel bei so einem Berglauf starten meistens schon alle gleichzeitig zum Startschuss. Mhm. Also unten ist schon so eine Riesenmeute und dann geht's los, wie bei anderen großen Lauf-Events. Und dann geht's manchmal ein Stück geradeaus, aber dann eben irgendwann bergauf oder eben gleich bergauf und man läuft dann einfach viele Kilometer. Ich glaube, der Zugspitzlauf, dieser Extremberglauf, den es damals da noch gab, in dem Format, der hatte so knapp 20 Kilometer, 2400 Höhenmeter oder sowas, 2300 Höhenmeter. Mhm. Und da läuft man in dem Fall immer nur bergauf, bergauf, bergauf und oben ist dann das Ziel. Also genau, Halbmarathondistanz so knapp plus 2300 oder 400 Höhenmeter.
Wow. Und läuft man da in Gruppen oder ist es eigentlich egal, weil Windschatten keine Rolle spielen?
Nein, da läuft man alleine. Also Trailrunning ist oft alleine. Es gibt aber auch Zweierwettkämpfe, die man tatsächlich im Team läuft und im Skitourenrennsport. Das, was eigentlich am meisten Spaß macht, sind so diese ganz großen Rennen. Die geht man auch im Team oder sogar zu dritt in der Seilschaft. Weil man da auch oft ja nachts geht, weil es einfach, man eben oft auch am Seil geht, weil es einfach gefährlicher ist, natürlich die großen Touren im Gelände über die 3000er, bis auf 4000 geht es ja bei der PTG sogar, glaube ich, fast drauf. Da ist man einfach zu dritt, kann so ein bisschen, fährt auch zu dritt immer wieder ab, da hat man Aufstiege und wieder Abfahrten und wieder Aufstiege und wieder Abfahrten und so weiter und so weiter. Und manchmal auch über 2-3 Tage. Also dann Pause, schlafen und am nächsten Tag geht's wieder los.
Okay. zumindest von den Bergmarathons weiß ich, dass sie auch umstritten sind, ne? Weil die auch teilweise gefährlich sind. Ich habe das heute Morgen mal gegoogelt und jetzt im Mai gab es irgendwie 21 Tote bei einem Bergmarathon in China.
Ja, voll
brutal. Da lag es jetzt am Unwetter. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Zugspitzlauf war, aber auch hier im deutschsprachigen Raum gab es auch schon Tote. Ich glaube, weil Leute sich einfach überfordert haben.
Ja,
ne?
Es war der Zugspitzlauf, genau der, von dem ich jetzt eigentlich was erzählt habe. Da ist das auch mal passiert, ich glaube 2008 oder so, schon länger her. Ja, absolut. Ich glaube, das ist oft aber, weil das Leute sind, die nicht in den Bergen wohnen, die eher flach laufen, Marathondistanzen und sich denken, Mensch, ich könnte ja jetzt mal so einen Bergmarathon probieren oder mich am Berg probieren, hat aber am Berg wenig Erfahrung. Da glaube ich, rechnet man vielleicht nicht damit, dass einfach, wenn man da wirklich hoch hinausgeht, wie zum Beispiel auf die Zugspitze, was da einfach mal das Wetter wahnsinnig schnell umschlagen kann. Da läuft man unten bei 20 Grad los und oben, wenn Wetterumschwung kommt oder ein Gewitter oder was auch immer, dann wird es einfach gefährlich am Berg. Das ist natürlich immer so. Dann wird es kalt, dann ist man vielleicht schon ausgepowert und hat damit nicht gerechnet, hat eine kurze Hose an und nur einen Top und hat nichts mehr dabei. Dann wird es natürlich gefährlich. Und da muss man einfach, hat man in dem Fall dann ja auch oft einen kleinen Rucksack, noch eine Jacke und sowas dabei, dass man einfach halt auch dafür gewappnet ist.
Okay. Und um da gut drin zu sein oder um da erfolgreich drin zu sein, was glaubst du, was braucht man für Eigenschaften außer die Kenntnis am Berg? Ist das hauptsächlich Kondition? Ist es Psyche und Kondition? Oder?
Also ich glaube, wie bei allen Ausdauersportarten ist es wahnsinnig viel Kopf, wahnsinnig viel Fokus, wahnsinnig viel Pushen über die eigenen Limits. Ich meine immer bergauf, bergauf, bergauf ist einfach immer anstrengend. Es ist einfach immer irgendwie kämpfen und dranbleiben. Es gibt eben auch Bergläufe, da geht es dann wieder bergab. Da kann man sich dann wieder sagen, cool, jetzt kommt ein kleines Bergabstück und dann pusht man sich wieder und sagt, so, jetzt der nächste Anstieg. Und man denkt vom Kopf her, legt den Fokus immer nur wieder auf den nächsten Anstieg und weiß, dann kommt vielleicht ein Flachstück, dann kann ich mich wieder entspannen, dann geht's wieder bergab. Also man geht mit dem Kopf so von Etappe zu Etappe zu Etappe. Im Endeffekt, glaube ich, sind da alle Ausdauersportarten ziemlich ähnlich. Man braucht natürlich eine gute Kondition, aber die hat man dann irgendwann, wenn man wirklich gut ist. Und im Endeffekt entscheidet dann der Kopf und die Tagesverfassung, wie man dann da durchkommt.
Okay, also das waren dann offenbar auch Eigenschaften, mit denen du gut ausgestattet warst, weshalb du erfolgreich warst. Was hattest du damals für Ziele vor deinem Unfall? Oder hattest du ein großes Ziel, das du erfüllen wolltest in diesen Sportarten?
Ich war damals wirklich wahnsinnig viel Sommer wie Winter auf Wettkämpfen unterwegs. Es war eigentlich zu viel. Ich glaube, ich bin da so 23, 24 so wirklich lange Wettkämpfe pro Jahr gelaufen. Eben manchmal auch immer mehrere Tage. Das war schon krass. Ich wollte die PDG nochmal finishen, also diese Patrouille des Glaciers, dieses Rennen, wo ich gesagt habe, da war ich da kurz vorab mal dabei gewesen und hätte da in dem Monat, glaube ich, wäre das noch gewesen. Genau, mein Unfall war Anfang April und Ende April wäre dieses Rennen nochmal gewesen. Da war ich gerade total heiß drauf.
Kann man das als Hochphase in deinem Leben beschreiben? Ich meine, du warst extrem fokussiert, du warst sportlich erfolgreich, warst damals 30 Jahre alt. Sieht man das als Hochphase, jetzt auch rückblickend?
Also ich war da damals einfach total auf dem Höher-Schneller-Weiter-Trip, würde ich sagen. War wahnsinnig fit, ja, aber ich war vielleicht auch schon so ein bisschen drüber, habe wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig wenig geschlafen, wahnsinnig viel gereist, wahnsinnig viel trainiert, wahnsinnig viel an Wettkämpfen teilgenommen. Also es war schon extremes Höher-Schneller-Weiter-Laufen.
Dieser Höher-Schneller-Weiter-Trip fand am 3. April 2014 dann ein abruptes Ende. Das war der Tag, wo du für ein Fotoshooting in Island warst. Ihr seid auf circa 1000 Meter aufgestiegen und habt beim Aufstieg die eigentliche Route verlassen. Du hast mal irgendwo gesagt, dass du schon beim Aufstieg ein mulmiges Gefühl hattest. Woher kam das?
Also eigentlich beim Aufstieg genau war es noch alles gut. Wir waren dann oben, hatten eigentlich schon alle Fotos im Kasten und haben uns dann aber nochmal entschieden, ein mini kurzes Stück abzufahren, um dann nochmal aufzusteigen und Fotos mit Ski am Rücken zu machen. Und genau in der Situation hatte ich irgendwie ein mulmiges Gefühl, weil ich mir dachte, es ist irgendwie fast zu steil für Ski am Rücken schnallen, weil man safer ist, wenn man einfach mit den Ski unten dran und den Fellen aufsteigt. Also ich habe mich in dem Moment so gefühlt und dachte, es ist eigentlich ziemlich steil und ziemlich eisig, weil es ein bisschen nordseitig war und der Hang einfach noch steil war. Und genau das hat mir das Gefühl gegeben. Es war einfach so ein Bauchgefühl. Aber ich bin drüber gegangen über das Gefühl, weil ich mir in dem Moment tatsächlich dachte, die anderen zwei Jungs oder Männer, die denken sich jetzt auch gerade nichts. Und ich will jetzt hier nicht das schwache Weibchen sein, so ungefähr. Und ich glaube, das passt schon. Und habe das dann gemacht. Und hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, gell? Man ist später immer schlauer, dann wäre das alles wahrscheinlich nicht passiert. Aber es ist passiert. Ich bin dann tatsächlich weggerutscht mit dem Schuh, hatte keine Steigeisen dran. Und dann ging es für mich bergab, genau. Und zwar den ganzen Berg eigentlich, fast das wenige Meter überhalb dem Fjord, über Fels, Eis und Schnee, immer wieder mehrfach gerutscht, überschlagen, gegen Felsen gekracht, alles verloren, beide Ski natürlich, Skischuh sogar vom Schuh abgeschlagen, weil da echt solche Kräfte auf mich gewirkt haben und hab mir da so ziemlich alles zerhauen am Körper, bis ich, ja, aber dann doch wenige Meter eben überhalb dem Fjord mich da noch irgendwie stoppen konnte, aus eigener Kraft, von der ich keine Ahnung habe, wo sie eigentlich dann noch herkommt, wo ich nur heute weiß, man hat so viel mehr Kraft in sich, als man denkt, weil ich eben nicht bewusstlos geworden bin. Und weil es unten einfach ein bisschen flacher auch geworden ist und der Schnee weicher geworden ist, konnte ich dann nicht so ganz kaputten Fuß da in den Schnee reinrammen und mich da nochmal stoppen vorm Weiterrutschen.
Heftige Geschichte, ja. Wie erlebt man den Moment des Absturzes? Also ich bin selbst irgendwie passionierter Skifahrer. Ich kenne das, wenn man mal im Gelände irgendwie einen Drop verpasst und oder nicht übersehen hat und fällt und weiß eigentlich gerade nicht, wie tief man fällt, aber landet dann glücklicherweise irgendwie einen Meter im weichen Schnee. Und stell mir das halt als absoluten Horror vor, dieses Wegrutschen und du weißt eigentlich nicht, wo fällst du hin? Also erlebt man das dann noch so bewusst oder?
Also ich denke mal, jeder erlebt es anders. Ich für mich dachte am Anfang tatsächlich, glaube ich, ganz am Anfang konnte ich total ruhig bleiben, den ersten Hang in Anführungsstrichen und habe mir gedacht, ah ja, ich hätte mich schon gleich irgendwie nochmal stoppen können, das wird jetzt gleich schon mal wieder flach werden. Ich war ganz am Anfang eben Kopf zum Berg, Arme nach oben, also eigentlich so, sag ich mal, beste Fallposition noch und habe immer gedacht, ich kann mich da schon irgendwie stoppen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, mit dem Fuß geht nichts, mit dem Arm geht nichts, man wird immer nur schneller. Und in dem Moment, wo man dann versucht, den Fuß da wieder irgendwie reinzubekommen, da fängt man an, sich zu überschlagen und dann kriegt man mehr und mehr Speed und dann wird es natürlich ungemütlich. Ich kann heute drüber lachen, weil es einfach, ja, ich habe die Geschichte so wahnsinnig oft irgendwie schon erzählt, habe sie wahnsinnig oft erzählt, weil mir auch ein Psychologe gesagt hat, ich soll das machen, weil ich natürlich ganz am Anfang damit überhaupt nicht klargekommen bin, weil ich alles eben miterleben musste. Habe nicht verstanden, warum ich nicht bewusstlos geworden bin, weil es eben, wie du sagst, für mich so schrecklich vom Gefühl her war. Jetzt habe ich mir immer gedacht, jetzt super, jetzt muss ich miterleben, habe total gespürt, jetzt bricht mein Knie, jetzt bricht meine Schulter, jetzt kracht mein Rücken. Und dann habe ich mir gedacht, man kann das doch nicht miterleben, wieso, geht doch nicht, wieso werde ich nicht bewusstlos, sowas muss doch kein Mensch miterleben. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, also so schrecklich das war, also desto mehr nimmt man aber daraus hinterher so eine Dankbarkeit mit. Also ich glaube, desto schrecklichere Erlebnisse man hat, ich kann es schwer sagen, desto mehr bleibt das Gefühl am Ende übrig zu sagen, boah, krass, ich habe das überlebt, ich keine Ahnung wie, ich habe das überlebt, ich muss einfach jetzt jeden Tag viel mehr wertschätzen, viel bewusster werden, viel mehr mich freuen, dass ich noch dabei sein darf, sag ich mal.
Klar, wenn man sowas durchgemacht hat und sowas erlebt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das einem die Augen nochmal ganz anders öffnet. Warst du in dem Moment auch bei Bewusstsein? Also du bist zu keinem Zeitpunkt wirklich bewusstlos geworden?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, das war einfach so dieser Kampfgeist, diese Überlebenswille, weil wäre ich bewusstlos geworden, dann haben mir meine beiden Männer, die dann eben mich auch gefunden haben, als die mit mir dabei waren, auch gesagt, dann glauben sie, wäre ich wahrscheinlich in den Fjord gefallen. Also hätte ich mich nie noch selber stoppen können. Und ich glaube, das war dieser bis zuletzt irgendwie Überlebenswille zu sagen, irgendwie muss es dann noch jetzt hier, es kann doch nicht zu Ende sein. Also war ich tatsächlich nicht bewusstlos die ganze Zeit über, nicht auch nicht, als dann eben die Rettung passiert ist, wo ich auch wahnsinniges Glück habe. Man muss sich ja mal denken, das war im Norden Islands, da gibt's jetzt nicht so eine perfekte Bergrettung wie bei uns in den im Alpenraum. Und ja, wir hatten da zum Glück ein Funkgerät dabei, waren in einer Heli-Skiing Lodge untergebracht und konnten den anfunken. Der hat seine Leute vom Heli-Skiing rausgeschmissen und ist zu uns gekommen und hat da die Sitze ausgebaut, dass man dann da irgendwie die Trage reinbringen konnte. War alles wahnsinnig kompliziert und aufwendig, hat alles ellenlang gedauert. Aber irgendwann hat das funktioniert. Ich konnte in den Heli mit der Trage, Füße haben irgendwie noch rausgeschaut. Ich erinnere mich noch dran, weil die Tür gar nicht zugegangen ist und die konnten mich erstmal nach nach Akureyri heißt der Ort im Norden fliegen und dann mit einem kleinen Flieger noch weiter ins Hauptstadtkrankenhaus nach Reykjavik, um mich dann da nur zu operieren. Am schlimmsten war ja gewesen, dass die Hauptarterie am rechten Bein abgerissen war. Die ist so dick, dass man eigentlich einen kleinen Finger reinstecken kann, um sie zu stopfen, sprich halt die Gefahr einfach zu verbluten. War am Anfang einfach jetzt mal mein größtes Problem.
Wie ist das dann? Ich glaube, es ging direkt in eine 9-stündige Notoperation. Wenn man dann aufwacht, was geben einem die Ärzte für Prognosen?
Also da checkt man erstmal gar nichts, wenn man aufwacht. Da ist man mal total drauf. Und da ist man mal ein paar Tage drauf. Also ich glaube, ich habe die ersten 2 Wochen nicht wirklich viel mitbekommen oder war total einfach, hab das in so einem Film mitbekommen, einfach total unter Morphium und da findet man alles ja nicht so ganz so schlimm. Aber ich war, ich wollte einfach nach Hause, ich weiß es noch, wie dringend ich nach Hause wollte, dass ich irgendwie mal was verstehe, weil alle natürlich irgendwie nur Englisch, Isländisch gesprochen haben. Und ab Tag 1, wie ich die Augen aufgemacht habe, haben die mir einen Psychologen zur Seite gestellt, weil ich einfach da erstmal überhaupt nicht klargekommen bin. Aber das war alles auf Englisch und wenn du eh schon krank bist und kaum reden kannst und alles Wahnsinn ist, dann ja, weiß ich einfach, dass ich total dankbar war, dass ich irgendwie so 2 Wochen später, als ich dann halbwegs stabil war, in so einem Learjet nach München geflogen bin, ins Klinikum und da ging es dann weiter und Ärzte geben einen nie gute Prognosen. Jeder, der schon mal operiert worden ist, der weiß, dass die Ärzte an sich oft, habe ich das total unfair gefunden und habe ich gemerkt, die müssen das so machen, die müssen sich einfach absichern, weil wenn am Ende irgendwas ist, die müssen dir oft auch den Worst Case erzählen, weil wenn das sonst eintritt, dann ist man noch viel, 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 viel enttäuschter. Aber ich habe tatsächlich gelernt, dass man sich die Motivation da oft ein bisschen selber geben muss und sich nicht von so Prognosen wie, so jetzt schauen wir mal, also ganz am Anfang war bei mir so, ja, keine Ahnung, also schauen wir mal, ob das Bein jetzt noch abgenommen werden muss. Das war so die ersten Tage so, oder lange, lange noch, auch in München noch, ob das alles passt, ob da eine Entzündung reinkommt. Bei so großen Verletzungen ist ja immer die größte Gefahr, dass man irgendeinen Keim oder sowas bekommt, wenn der ganze Körper irgendwie so krass arbeitet. Also die sind da immer eher nicht zu positiv mit ihren Aussagen. Da ist dann eher so, keine Ahnung, ob das mal wieder klappt mit dem Gehen, Laufen, nee, ganz sicher nicht mehr, Skifahren, nee. Also darum ging es aber am Anfang bei mir auch gar nicht. Bei mir ging es am Anfang wirklich immer nur so, können wir A, erstmal das überhaupt ihr Leben retten und B, können dann irgendwann lange Zeit, können wir ihr Bein retten oder müssen das Bein abnehmen. Da ging es jetzt nicht drum, kannst du wieder auf Berge laufen. Also auch für mich vom Kopf her nicht. Ich habe das schon kapiert, wie gesagt, ich dachte, ich muss an dem Tag sterben und danach ist erstmal alles cool, was nicht tot ist. Deswegen redet man da erstmal nicht vom, ja super, wann geht's wieder los? Wann kann ich,
aber wenn
ich
darf wieder man geht? Das dann, weiß ich nicht, ob man, darf man das so sagen, dass irgendwie, okay, man hat überlebt, das ist schon der erste Schritt, dann sprechen die Ärzte davon, ob sie dir ein Bein amputieren müssen, als das dann klar war, dass du das Bein behalten kannst, ist das schon wieder der nächste Step, also hangelt man sich da auch irgendwie dran entlang und nimmt das dann auch schon irgendwie als Erfolg wieder wahr und denkt sich...
Voll, ja, das ist das Krasse, wenn du wirklich ganz, 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 ganz unten bist, so das, was ich, glaube ich, vorher auch versucht habe, so zu sagen, dass man wirklich am Anfang war ich mit all einfach nur dankbar für alles, also das kann man sich nicht vorstellen, du bist dankbar für das, was alles sonst selbstverständlich ist und viel, viel mehr, also ich weiß noch, wie ich weiß gar nicht, wie lange Zeit ich einfach nur im Bett gelegen bin und als ich das erste Mal wieder sitzen durfte und so in der Senkrechten war, wie krass ich das fand. Also es war schon, wow, ich kann wieder sitzen. Oder wo ich das erste Mal wieder in die frische Luft durfte, raus aus diesem Krankenzimmer. Das waren die Highlights vom Highlight. Also das ist alles dann so weit weg und alles ist einfach wieder... Alles ist genial, wo man sonst überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass es überhaupt, dass es cool ist, dass man es kann.
Hat dir in der Situation eigentlich deine Sportlerinnen-Vergangenheit geholfen beim Thema Motivation und Fokussierung und so?
Zu 1000% oder noch mehr. Also mir haben die Ärzte das auch alle gesagt, dass ich da sonst nicht so durchgekommen wäre. Dass man sich da eben wieder fokussiert und wieder Ziele setzt und wieder dieses Disziplinierte und dieses Ich kann das und dieses Beißen. Ich glaube, fast jeder Sportler hätte es ähnlich gemacht. Aber ich glaube, wenn man das nicht so hat, dann ist man da erstmal in einem riesengroßen Loch und lässt sich da vielleicht, ja, sieht da so einen großen Berg vor sich, dass man denkt, das kann man jetzt nicht schaffen und angehen. Und ich glaube, genauso dieses in Etappen denken, wie wir jetzt gerade angesprochen haben, Gerald, das war das, was ich konnte von meinem Sport und dieses sich da wieder nach oben hangeln. Und ja, das habe ich in Perfektion beherrscht und dann sofort wieder angewendet. Also genauso, wie ich es davor auch gemacht habe. Immer dieses von Schritt zu Schritt zu Schritt zu Schritt und schau nach vorn und geht schon und durchbeißen und hilft jetzt nichts und ja, man ist nicht. Das war schon total meine Mentalität. War damals konnte sehr hart zu mir sein körperlich und das hat mir in dem Fall total geholfen.
Du hast damals ja schon relativ früh auch dein Schicksal dokumentiert in Social Media. Du hast Fotos von dir gepostet am Krankenbett und so weiter. Hattest du damals schon den Gedanken, dass dein Schicksal, deine Erlebnisse exemplarisch sind, dass du anderen dabei helfen kannst, die ähnlich harte Situationen mitmachen?
Also ganz am Anfang nicht. Da ging es wirklich, war der Fokus einfach nur auf, ich will irgendwie wieder gesund werden. Und ich hatte damals aber auch ja schon ein paar Follower, viele Freunde, viele alle haben damals meinen Freund gefragt, was ist los mit ihr, was ist, alle, das war so eine krasse Geschichte, dass jeder da irgendwie das nur bombardiert hat und dann habe ich mir ziemlich bald gedacht, so, ich teile das jetzt einfach so, dann entlasse ich auf jeden Fall mal meinen Freund, weil ich habe damals eigentlich sonst wenig kommuniziert und geredet, also so vor allem ganz am Anfang, wie gesagt, konnte ich das gar nicht. Und teile es einfach, dass mal kurz mal Ruhe ist oder klar ist, was hier passiert ist. Das war so dieser erste Aspekt. Und danach habe ich dann Step für Step gemerkt, dass ich andere motivieren kann und dass es aber auch mich motiviert, das zu teilen, dass man sich da so ein bisschen so eine Win-Win-Situation ergibt und sich da weiter nach oben hangelt, wenn man das so ein bisschen teilt. Ja, das war eigentlich, hat sich das so ergeben. War jetzt nicht total geplant. Ich habe ja dann später ein Buch geschrieben, das ich aber eigentlich von Anfang an geschrieben habe. Aber für mich, also ich bin so ein Tagebuchmädchen, müsst ihr wissen. Ich habe schon immer irgendwie alles so ein bisschen festgehalten. Und in dem Moment, wo ich da in meinem Bett gelegen bin und sonst oft, wenn ich Stress hatte, was auch immer, habe ich meine Gefühle durchs Laufen rausgelassen und verarbeitet. Das konnte ich nicht mehr und ich bin ja schier verrückt geworden, gefesselt an dieses Bett, konnte mich weder auf die Seite drehen, noch aufsetzen, noch irgendwas. Also wirklich nur in Rückenlage, unbeweglich, alles irgendwie. Ja, das war Wahnsinn. Also ich bin, das war das Allerkrasseste für mich. Und habe dann irgendwie angefangen, sobald ich irgendwie einen Finger wieder bewegen konnte an der rechten Hand, so angefangen mit einem Finger auf der Tastatur meine Gedanken zu verarbeiten. Und dann irgendwann wurden es zwei Finger und irgendwann mit einer Hand habe ich das einfach Tag für Tag irgendwie runtergeschrieben, um mich emotional irgendwie wieder auszugleichen. Und das waren einfach so meine Tagebuchaufzeichnungen, aus denen dann später dann mal ein Buch geworden ist, das ich aber auch nicht gleich so im Kopf hatte, sondern ich weiß noch, wie das war, da habe ich mein erstes Interview in einer Zeitschrift gegeben, ich glaube, das war so 4-5 Monate nach dem Unfall, war ich immer noch im Krankenhaus, also ich war ein halbes Jahr stationär in irgendwelchen Kliniken untergebracht und da habe ich das erzählt, dass ich eben das so für mich verarbeitet habe und habe so zum Spaß gesagt, vielleicht wird ja mal ein Buch draus. Und der hatte das in dem Artikel geschrieben und am nächsten Tag haben mich, glaube ich, 10 renommierte deutsche Verlage gefragt, hey, wolltest du das Buch mit uns machen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist anscheinend der Weg, den ich jetzt gehe. Also es war immer alles so, es war dann halt so. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, vielleicht sollte das so sein? Also ich glaube so, dass nichts umsonst passiert im Leben und habe mir auch dann immer gedacht, Mensch, so, ich will auch diesen Berg nicht umsonst runtergefallen sein und ich habe so viel bei mich mitgenommen und ich möchte es gerne teilen, dass nicht nur ich das, also vielleicht habe ich mir gedacht, kann es jemandem helfen, der nicht so einen Berg runterfallen muss, um meine Gedanken mitzubekommen, meine Learnings mitzubekommen.
Ja, du hast nicht nur das Buch geschrieben, später, viel später gab es auch den Film One Step, da geht es auch um deinen Sturz und auch um die anschließende Zeit in der Reha. One Step ist irgendwie ein cooler Titel, ne, weil der ist eben doppeldeutig, ne, es ist der eine Schritt, den
Mensch,
du
damals, cool, gell?
Ne? Natürlich, nee, aber es ist eben, und das ist vielleicht auch das Spannende, das ist auch das, was Gerald eben mit dir besprochen hat, es ist ein Schritt nach dem anderen. Ne? Das war ja genauso diese Strategie, mit der du diese Verletzungen eben überwunden hast. Immer, ne, wie der Marathonläufer idealerweise eben immer von Kilometer zu Kilometer denkt und nicht an das große Ziel, so hast du das ja auch irgendwie geschafft. Das,
genau.
Das spielt da ja auch eine Rolle.
Genau, absolut. Deswegen haben wir den Titel auch gewählt.
Ja, natürlich. Aber bleiben wir mal nochmal, wie oft hast du nachträglich eigentlich mit diesem One-Step, also mit diesem Fehltritt gehadert? So, das hast du dir das vorgeworfen, hast du dir irgendwie gesagt, boah, das war total idiotisch, dass ich da nicht der Fotocrew vorher gesagt habe, nee, mache ich nicht oder so? Hast du dir das zum Vorwurf gemacht auch?
Also tatsächlich glaube ich gar nicht lang. Also wirklich gar nicht, eigentlich überhaupt nicht, weil da bin ich nicht so der Typ dazu. Ich bin so ein nach vorn schauer Mensch. Und das bin ich wirklich. Also diese hätte Fahrradkette Mentalität, das war noch nie so mein Ding. Und ich glaube, das hat mir natürlich auch geholfen. Ich war total traurig. Ich war total traurig, dass ich so viele Sachen verloren hatte, dass ich mein Leben verloren hatte. Ich habe gedacht, ich habe meinen Charakter verloren, ich habe alles verloren. Ich war traurig, dass ich das allen meinen lieben Leuten um mich rum angetan hatte, weil die alle so schrecklich mit mir mitgelitten hatten, meine Eltern, meinen damaligen Partner. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich konnte das irgendwie gut annehmen, weil ich eben echt so ziemlich schnell für mich auch gedacht habe, hey, keine Ahnung, das ist für irgendwas ist es gut. Also für keine Ahnung. Ich habe da wirklich nicht lang gehadert. Und das, glaube ich, hat mir auch wahnsinnig viel gebracht. Ich habe jeden Abend ein halbes Jahr lang, glaube ich, geheult, was das Zeug hielt, immer geheult, weil das einfach alles so hart war, weil das so schwer war, weil das so schmerzhaft war. Aber ich war jetzt nicht wütend oder bin nicht hängen geblieben in diesen hätte, wäre, wenn.
Ja, das hätte dich tatsächlich wahrscheinlich auch lange zurückgeworfen, wenn du so gehadert hättest.
Voll, also ich wusste, glaube ich, einfach, stopp, nach vorne schauen, weiter. Und ich bin so vom Typ her vielleicht auch manchmal so ein bisschen naiv. Und vielleicht hat mich das in dem Sinne auch weitergebracht, weil ich irgendwie immer dachte, das wird schon wieder. Also ich habe so ganz am Anfang dann irgendwann auch gedacht, so Gela, wie immer, du machst einfach alles, was du kannst und dann wird es schon. Und habe irgendwie immer gedacht, das wird, also ich bin nicht so die dann denkt, oh Gott, und wenn jetzt das Bein doch noch ab muss und wenn ich wirklich nie wieder laufen kann und wenn noch eine Entzündung kommt und wenn mal eine OP nicht klappt und wenn mal eine, was weiß ich, was kommt. Also das habe ich nicht gemacht. Ich habe echt immer irgendwie mich auf das Positive nach vorn fokussiert und mir so gedacht, ja, und jetzt ziehe ich das durch und dann klappt es schon.
Das ist, also du hast ja gerade schon gesagt, das ist offenbar quasi eine Ureigenschaft von dir schon, ne, dass du nicht haderst, dass du irgendwie eine positive Haltung hast, dass du nicht negativ bist. Was kann man denn daraus lernen oder was können Leute, die in ähnlichen Situationen sind, lernen? Glaubst du, dass man diese Haltung sich antrainieren kann, auch wenn man die eigentlich gar nicht hat?
Also ich habe darüber schon viel recherchiert, weil ich diese Frage natürlich öfter höre, also dieses Mensch, wie macht man das, wie klappt das, was hat dich denn da so vorangetrieben? Ich sage auch immer viel, es war irgendwie so mein, gab so ein Zitat über mich mit was weiß ich, eiserner Wille. Ich glaube, dass man das natürlich viel angeboren ist, aber dass das keine Ausrede ist für alles. Ich habe dann auch irgendwie recherchiert, dass man, glaube ich, 75% Optimismus tatsächlich noch erlernen kann von außen und nur 25% irgendwo angeboren sind. Also hat man doch noch ganz schön viele Chancen, jeden Tag im Leben anzufangen, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Es braucht natürlich viel Arbeit, es braucht Zeit, es braucht viel sich auseinandersetzen, viel drauf einlassen, viel immer wieder bewusst die Gedanken steuern. Also es ist am Ende ja alles so ein bisschen so, du bist, was du denkst, sich positiv zu denken, das Leben positiv zu denken, das kann man lernen und das kann man machen. Und ich glaube, dass man da wirklich ganz, 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 ganz wahnsinnig viel erreichen kann. Und das so der Wille für was, wenn man für was, das glaube ich, entspringt immer der Leidenschaft oder der Begeisterung für Dinge. Also ich glaube, wenn man auf dem das tut, was man wirklich liebt, was man wirklich tief innen drin selber machen will und nicht, was von außen einem aufgezwungen wird von was weiß ich was, Druck der Eltern, Gesellschaft, Ziele vom Chef, das funktioniert nicht. Das sind alles die Ziele, die man nicht erreicht. Und wenn man was wirklich will, und ich wollte wirklich wieder fit werden, ich wollte wirklich wieder auf den Berg, ich wollte, habe da den kompletten Fokus reingesetzt, weil das mein Ding war, dann glaube ich, in dieser Kombo mit Wille und Optimismus, also mit eigentlich seiner eigenen Begeisterung folgen und sich positiv zu denken, kann man, glaube ich, weit kommen.
Sehr respektable Einstellung und auch, ja, glaube ich, ein gutes Beispiel für andere Menschen.
Was sagst denn du, Gerald? Du kennst es ja auch aus dem Sport. Wahrscheinlich siehst du es ganz ähnlich.
Ich erkenne viele Parallelen. Ich musste glücklicherweise keine ähnliche Krise durchleben. Also klar, als Sportler hat man hier und da mal Verletzungen und von denen man sich wieder zurückarbeiten muss. Aber das war im Vergleich zu dem, was du da erlebt hast, war das ein Schnitt in den Finger. Aber trotzdem, also einfach dieses Schritt-für-Schritt-Denken, also jetzt nicht nur, um sich aus einer Krise herauszuarbeiten, sondern auch, weiß ich nicht, um seine alltäglichen Ziele im Training oder so zu erreichen. Also da erkenne ich auf jeden Fall viel, viel Parallelen. Und ich glaube, das lernt man als Sportler irgendwo, hat es vielleicht schon mit auf den Weg gegeben bekommen, aber lernt das auch noch in einem Sportlerleben. Und ich glaube, da kann man ja, auch fürs alltägliche Leben viel draus ziehen.
Absolut. Also ich habe auch für mich gemerkt, wie mir eben das, was ich im Sport eigentlich gelernt habe oder die Eigenschaften, die man im Leistungssport braucht, die vielleicht nicht immer gut sind, so dieses wirklich drüber zu gehen, manchmal nicht auf sich zu hören, wie man aber da natürlich die Disziplin und die Denke wahnsinnig gut transferieren kann, wie auf einen Reha-Weg oder wie auch auf seinen beruflichen Werdegang. Im Privaten wird man vielleicht das ein oder andere Mal scheitern mit der Vorgehensweise.
Da eckt man mit der Sportler- oder Sportlerinnen-Einstellung eckt man da auch teilweise mal an, ja, kann ich bestätigen. ja, jetzt haben wir lange über deinen Unfall gesprochen, über die Vergangenheit, ja auch keine schöne Vergangenheit teilweise bei dir. Du hast dich ja sehr, sehr gut zurückgekämpft ins Leben. Wo stehst du heute? Wie sieht dein Alltag aus, dein beruflicher Alltag, dein privater Alltag? Das ist diese, also, wie geht es Gela Allmann heute? Oder was macht
eigentlich? Wie geht's ihr heute? Ich bin hauptsächlich Mama im Moment wirklich, weil meine Kids sind jetzt 3 1/4 und 8 Monate und die brauchen mich wahnsinnig viel Tag und Nacht. Es gibt wenig Verschnaufpausen, bin ich einfach wie jede andere Mama auch, obwohl ich einen wahnsinnig tollen Mann, Partner habe, der auch selbstständig ist, mit dem ich mir auch die Kids ziemlich cool aufteilen kann. Ich weiß, das ist ein wahnsinniger Luxus, so dass ich auch arbeiten kann, weil ich wahnsinnig gern arbeite, so dass ich auch auf den Berg raus kann, meine Abenteuer weiterhin erleben darf und kann. Ich war jetzt vor 3 Tagen mit meinen Mädels nochmal auf eine Juni-Skitour auf einem 3000er, was super, super cool ist. Und ich weiß, für eine Mama von 2 so kleinen Kindern wahnsinniger Luxus. Bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, das macht Gela Almann heute. Sie geht gerne auf die Berge in ihrer Nähe, weil das ist, was man als Mama gut bewältigen kann. Diese 2-3 Stunden mal raustouren und die Highlights zwischendrin kann ich mir auch immer wieder setzen, dank meinem Mann und einer tollen Oma, die uns da hilft. Und hauptsächlich bin ich mit meinen Kids am Weg. Das ist einfach auch was wahnsinnig Schönes, für was ich total dankbar bin, dass ich das erleben darf, Mama zu werden von zwei so kleinen Chaoten, die mich mal ganz anders fordern und vielleicht manchmal viel, viel anstrengender sind als jeder Wettkampf oder jeder Berg oder was auch immer. Also mich da wieder in einer ganz anderen Lebensphase wieder mich lernen, mir meinen Fokus zu setzen, mir meine Gedanken positiv zu halten, mich wenn es mal wieder schwierig ist, ganz, ganz anders schwierig, aber definitiv auch einen an die Grenzen bringt.
Glaube ich gern. Abenteuer genug hast du wahrscheinlich zu Hause mit den Kids. Ja. wie sieht dein sportlicher oder wie darf man sich das vorstellen? Ich sag, du oder hab gelesen, du kannst oder fährst ganz normal Ski, auch Abfahrtski, bist aber trotzdem irgendwo durch einen Unfall noch eingeschränkt.
Ja, also ich habe tatsächlich im rechten Knie keine Bänder, also kein Innenband, kein Außenband, kein Kreuzband, kein Meniskus mehr, kein Knorpel. Also da ist echt noch viel im Argen. Ich habe so eine Carbon-Schiene angepasst, die mich hält beim Skifahren. Hauptsächlich auch psychisch, weil das Knie ist eigentlich gefestigt durch meine Muskelanspannung, Kraft und wahrscheinlich Knorpelplatten, die sich da gebildet haben. Aber natürlich, wenn es jetzt mal scheppert und mich hinhaut, dann ist da wenig, was wirklich hält. Und deswegen die Schiene. Ich habe, wenn ich wirklich jetzt richtig einen Tag Abfahrt skifahren würde, das glaube ich, kannst knicken. Ich gehe einfach meine Skitouren und kann mittlerweile aber eben die Abfahrten wieder runterfahren. Zu viel und zu lang brauche ich das nicht machen, weil es natürlich schon richtiger Druck aufs Knie ist in die verschiedensten Richtungen, die nicht axial verlaufen. Und das Knie da einfach stressen. Und das Knie ist einfach ein kaputtes Knie. Damit komme ich auch klar. Aber es kann wahnsinnig viel. Es ermöglicht mir wieder auf dem Berg rauf zu hirschen, so wie es mir Spaß macht. Im Sommer fahre ich mit der Bahn eigentlich wieder nach unten, weil bergab gehen, alle, die Knieprobleme haben oder Hüfte oder was auch immer, wissen, bergab gehen geht richtig auf die Gelenke. Das spare ich mir. Laufen ist auch nicht mehr wirklich für mich möglich. Ich habe mich neulich mal versucht beim Wings for Life Run, bin ich meine ersten 9 Kilometer am Stück in einer Stunde gelaufen. Das ging alles ganz gut. Ich habe dann nach einer Stunde aufgehört, weil ich gemerkt habe, die Hüfte zwickt, weil einfach, das weiß man auch, die Kette unten ist das Problem und dann zwickt die Hüfte und dann der Rücken und es wandert einfach immer weiter nach oben. Und ich hatte dann danach auch die Tage und Wochen so mehr Schwierigkeiten wieder, weil das einfach ein bisschen viel war. Also es ist einfach nichts, wo ich mir einfach auch heute denke, ich muss das nicht mehr machen. Also ich muss jetzt keinen Marathon mehr laufen, ich muss nicht mehr super schnell laufen, ich kann wahnsinnig aber, toll Rennrad fahren.
Keimt das nicht ab und zu nochmal auf? Also ich meine, wenn man mal Leistungssportler war, diese kleinen Momente, wo man denkt, jetzt ein Rennen, das ist ja doch irgendwo so ein bisschen, prickelt's nochmal?
Voll lang war das so und ist es wahrscheinlich immer wieder so. Also wie du sagst, das ist wahrscheinlich wie trockener Alkoholiker, der hat immer, also es ist nie ganz, ganz, ganz weg. Ich würde nicht immer gerne irgendwo da wieder sagen, geil, ich mache da einfach mit. Aber ich glaube, ich setze mir jetzt einfach so meine privaten Rennen oder Herausforderungen, indem ich sage, ich mache mit meinen Mädels irgendwie eine coole Tour. Ich bin vor 2 Jahren mit denen mal so eine Querung hier im Oberland gegangen, ziemlich flott, über ein paar 1000 Höhenmeter. Also denk mir aber dann, die Abfahrt mache ich dann langsam und nicht auf Stress, so wie man sie bei einem Skitourenrennen macht, sondern lass mir da Zeit und bergauf kann ich mich ja nach wie vor pushen, das, was mir auch Spaß macht, wenn ich von zu Hause losgehe und mir denke, ich brauche jetzt das irgendwie wieder Vollgas an meine Grenzen zu gehen, dann kann ich das ja bergauf, am Fahrrad kann ich das auch sehr gut machen, ich fahre viel Rennrad, ich fahre, genau, bin einfach jetzt viel, viel mehr am Radl unterwegs.
Was fasziniert dich denn am Radfahren oder wenn man das vergleicht? Ich meine, Radfahren macht ja doch eine andere Geschwindigkeit als, okay, bei dir vielleicht nicht, du rennst so schnell die Berge rauf, aber...
Ah, ne, überhaupt nicht. Radfahren ist für mich einfach ein total, also im ersten Schritt war es ein total Galeria-Sport für mich, weil es einfach so eine gelenkschonende Nummer ist. Und nach, mit der Zeit habe ich das Radfahren echt so ein bisschen lieben gelernt, weil das einfach auch ein geiler Sport ist, weil das echt auch Bock macht, sich am Rennrad da zu merken, wie geil man da in so einen Flow kommt, wenn man da mit Zug und Druck arbeitet und merkt, hey cool, das ist, man wird da auch besser, man kommt da mehr rein, man kann da auch einfach so sein Ding machen, man schafft viel schönere, größere Touren, oder mit einem leichten, super leichten Fully irgendwie bergauf mal zu fahren und zu merken, hey, da kann man sich auch einfach cool pushen und ja, hat dann bergab auch nochmal richtig Spaß in so einer Abfahrt. Das war für mich einfach am Anfang alles kein Spaß, weil ich so viel Schiss hatte, vor allem nach dem Unfall bergab, da gab es gar keine Vorstellung. Also war ich die Bremse von der Bremse und habe eher so dieses Bergabradeln als Last empfunden, aber da habe ich mich jetzt vom Kopf her auch. Ich habe ja einen ehemaligen oder noch Mountainbike-Profi als Mann, der hat mir dann schon gezeigt, wo es lang geht. Und von dir habe ich viel gelernt auch, glaube ich. Also er würde wahrscheinlich immer noch sagen, ich kann nicht radeln, aber ich habe versucht, mir viel abzuschauen und ja, habe durch ihn auch echt super viel Freude und Begeisterung für den Radsport gefunden, in alle Richtungen. Also bergauf, bergab, mit Rennrad, mit egal, alles querbeet.
Man hört aus deiner Stimme raus, dass du happy bist und ja, trotz, dass du eine schwere Zeit hattest, das alles ganz gut hinter dich gebracht hast.
Ja, voll. Also ich bin echt einfach super, super dankbar am Ende, wie das alles gelaufen ist. Ich wünsch niemanden durch so einen harten Weg so viel Schmerzen gehen zu müssen, aber ich bin dankbar für das, was ich daraus gelernt habe, lernen durfte, für die Wertschätzung fürs Leben, für jeden, ja, die einfach tatsächlich größer geworden ist, auch wenn man im Trubel des Alltags, auch eine Gila Almann, das immer mal wieder vergisst und an ihre Grenzen kommt und sich denkt, Hilfe, ich kann nicht mehr, die Kinder, alles, die Beziehung, der normale Wahnsinn, das ist auch bei mir alles da, aber ich glaube, ich schaffe es immer wieder, dahin zu kommen und zu sagen, hey, es ist alles gut, es ist alles cool, es ist ein cooles Leben, es ist schön, wenn man dabei sein darf und das Beste jeden Tag draus macht. Also ich hoffe und versuche das jeden Tag und würde das allen Zuhörern da draußen auch nur wünschen.
Sehr cool. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Gerne. Danke euch fürs Gespräch.